Ja, herzlich willkommen. Hört ihr mich? Ja. Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Predigtreihe. Und wir befinden uns gerade ja gedanklich und thematisch auf der Insel Kreta, also der großen griechischen Insel, die sich im Mittelmeer befindet. Und falls du letzte Woche nicht da warst oder die letzten Wochen nicht da warst, keine Sorge, es gibt keine Predigtreihe um Kreta oder so, sondern wir beschäftigen uns mit dem Titusbrief. Der Titusbrief, ein kleiner Brief in der Bibel, ja, kennt man oft gar nicht so sehr, aber voll mit spannenden und aber auch herausfordernden Inhalten. Und der Titusbrief, das ist wie gesagt ein kleiner Brief, der an Titus geschrieben wurde, und zwar von Paulus verfasst. Und deswegen auch die Verbindung nach Kreta, weil der Titus, der hat damals, als er diesen Brief bekommen hat, auf Kreta gewohnt und hat dort gearbeitet. Und deswegen genau geht dieser Brief eben nach Kreta zu diesem jungen Mann, Titus. Ja, er ist jung und war eine lange Zeit mit Paulus unterwegs und dann kommen sie zusammen nach Kreta und Titus bleibt dann dort vor Ort. Paulus geht dann weiter. Und der Titus, er ist nicht nur ein junger Mann, sondern er ist auch ein griechischer Christ, das heißt, er ist kein Jude und er ist zudem sowas wie der Gemeindeleiter vor Ort. Damals gab es ja ganz viele kleine Gemeinden auf Kreta und er hat so ein bisschen diesen Überblick. Und Paulus, er ließ ihn, wie gesagt, zurück, aber nicht nur so, sondern mit einer konkreten Aufgabe. Und zwar war es damals so, dass einiges falsch gelaufen ist auf Kreta. Das hören wir gleich auch nochmal genauer. Und seine Aufgabe ist, diese Dinge, die falsch gelaufen sind, wieder gerade zu biegen oder dafür zu sorgen, dass wieder Ordnung hergestellt wird. Nicht nur auf der Insel, sondern vor allem in den Gemeinden. Dort, wo sich so Dinge eingeschlichen haben, was nicht gottesfürchtig war. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung, was ist eigentlich so der Hintergrund von diesem Brief oder warum ist es so wichtig, dass überhaupt jemand auf Kreta ist? Wir haben das letzte Woche gehört, aber es ist einfach gut, dass wir uns das nochmal in Erinnerung zurückrufen, weil dann verstehen wir das noch ein bisschen besser, um was es auch heute geht. Also auf Kreta, das war so, die Kultur, sie war einfach ziemlich berüchtigt. Die Kreter, die waren bekannt für ihre Lügen. Von ihnen wurde gesagt, das sind die Lügner schlechthin. Und sie waren auch bekannt für ihren Verrat und für ihre Habsucht. Und sie waren unbeliebt. Und ihre Städte, sie galten als nicht sicher, von Gewalt und von sexueller Unmoral geprägt. Und genau das spiegelte sich auch in den Gemeinden wider. Und diese Gemeinden, sie kamen in so einen Einfluss von korrupte Leiter, denen es einfach um ihren eigenen Vorteil ging. Und genau in diese Situation hinein kommt dieser Brief und die Aufgabe an Titus, er soll diese Ordnung wiederherstellen, die eben verloren gegangen ist. Und dafür gibt eben der Paulus dem Titus konkrete Anweisungen. Und ein weiteres Problem, was so in Griechenland oder auch natürlich auf Kreta irgendwie eine Rolle gespielt hat, war so die Vorstellung vom Glauben. Und zwar nicht nur vom Glauben an Jesus, sondern eben auch dieser griechische Glaube, der doch so eine ganz mystische Mythologie war. Und das hat sich irgendwie in den Gemeinden zusammengewurstelt und daraus ist so ein ganz eigener Glaube geworden. Und da haben wir plötzlich diesen lebendigen Gott, von dem gesagt wird, er ist die Wahrheit, er ist treu und er ist gerecht. Und auf der anderen Seite haben wir diese griechischen Götter, diese Mythologie, wo gesagt wird, zum Beispiel über Zeus, er ist hinterlistig, er sagt eben nicht die Wahrheit und er ist immer dran, Frauen zu verführen. Und da haben wir also zwei Gegensätze, die jetzt irgendwie zusammenkommen. Und in diese Situation, wie gesagt, hinein kommt eben dieser Brief und die Aufgabe, stellt es wieder her. Und wir haben schon in den letzten drei Predigten einiges gehört, wo Paulus gesagt hat, Titus, ermahn diese Menschen, weil die sind auf einem falschen Weg. Und heute gehen wir weiter in dem Text. Und wie gesagt, das, was ich gerade erzählt habe, das behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Wir sind immer noch in Titus Kapitel 2. Letztes Mal haben wir die Verse 1 bis 10 gehabt und heute Titus 2, 11 bis 15. Nachdem wir nicht im Garten sind, erscheint der Text hinter mir. Titus 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das darauf drängt, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Der Text von heute besteht aus nur 5 Versen. Aber das werden wir entdecken. Es sind wieder 5 Verse voller wundervoller Inhalte und einfach eine wunderbare Botschaft für damals, aber auch für uns heute. Und weil es nicht so viele Verse sind, haben wir auch die Zeit, uns einfach jeden Vers einzeln anzuschauen. Ich habe vor Beginn der Predigtvorbereitung einmal geschaut, welche Überschriften bzw. welche Titel die einzelnen Übersetzungen diesem Abschnitt gegeben haben. Das ist immer ganz interessant. Und auch interessant ist, die unterscheiden sich doch ein bisschen. Und die schauen wir uns mal an. Zum Beispiel wählt die Elberfelder Bibel die Überschrift für diesen Text »Das Leben als Antwort auf Gottes Gnade« oder »Hoffnung für alle« »Gottesdienst im Alltag«, Luther »Die heilsame Gnade« und die Schlachterübersetzung hat die Überschrift gewählt »Die Gnade Gottes in Jesus Christus und der Lebenswandel der Erlösten«. Also wir lesen hier von 4 unterschiedlichen Überschriften, aber alle bringen diesen Text bzw. den Inhalt sehr gut auf den Punkt. Und am Ende von der Predigt werden wir nochmal ganz kurz auf diese Überschriften zurückkommen und schauen und auch entdecken können, welche wunderbare Botschaft doch darin steckt. Aber jetzt starten wir mit diesem Text, mit den 5 Versen und schauen uns als erstes Titus 2, Vers 11 an. Und da steht in der Neues Leben-Übersetzung, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Oder nach der Luther-Übersetzung, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und wir finden in diesem kleinen Vers wichtige Schlagwörter, die wir uns einfach jetzt zusammen anschauen wollen. Und dieses erste wichtige Wort ist gleich das erste, und zwar denn. Weil in allen 4 Übersetzungen, die ich mir angeschaut habe, beginnt dieser Vers mit diesem Wort denn. Und wenn das so ist, dann scheint es wohl, dass dieses Wort da wirklich auch hingehört. Denn. Denn die Gnade Gottes. Denn es ist erschienen. Dieses Wort denn, es ist ein Verbindungswort. Und es verknüpft das, was in den vorherigen Versen gesagt wird, mit dem eben, was jetzt folgt. Und in den vorherigen Versen, also Titus 2, 1 bis 10, also der Predigttext der von letzter Woche, da ging es um Ermahnung. Als erstes wurden die älteren Männer und Frauen ermahnt, dann die jüngeren Männer und jüngeren Frauen, dann Titus selbst und zu guter Letzt die Sklaven. Und Paulus, der hat hier für jede Personengruppe ganz bestimmte Punkte gewählt, wo er gesagt hat, hey, da ändert euch doch. Und natürlich gelten nicht nur die Worte für die Personen damals, sondern auch für uns heute noch. Und Paulus bringt jetzt hier mit diesem Denn eben eine Verbindung zwischen dem, was wir letzte Woche gehört haben, und dem jetzigen. Denn es ist erschienen, die Gnade Gottes. Aber Paulus, er bleibt jetzt nicht mit bei dieser Ermahnung stehen, sondern er gibt uns jetzt eine Begründung dafür, warum wir eigentlich gute Werke vollbringen sollen und warum wir das überhaupt können. Also zwei zentrale Botschaften finden wir hier. Warum können wir eigentlich gute Werke vollbringen und warum ist die Veränderung von einem Lebensstil oder von unserem Charakter überhaupt möglich? Und die Antwort ist, wir können gute Werke vollbringen, weil die Gnade Gottes erschienen ist. Oder Veränderung ist möglich, weil die Gnade Gottes sichtbar geworden ist. Gottes Gnade ist Grund genug zur Veränderung, sagt hier Paulus. Wir lesen in Vers 11 von der Gnade Gottes, die Rettung bringt, beziehungsweise nach Luther von der heilsamen Gnade. Und wenn Gnade Rettung bringt, dann bedeutet es doch, dass davor eine große Not war. Oder wenn Gnade heil macht, bedeutet es doch, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Dass etwas krank ist, dass etwas eben nicht mehr heil ist. Was ist denn kaputt gegangen? Kaputt gegangen ist die wunderbare, liebevolle und innige Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wir kennen das und haben es wahrscheinlich auch schon oft gelesen. Im Garten Eden, da hat das Böse Einzug gehalten in diese Welt. Und seitdem gibt es diese tödliche Diagnose, die im Raum steht. Und zwar die tödliche Diagnose mit dem Namen Sünde. Das Böse ist in diese Welt hineingekommen, die Sünde ist in diese Welt hineingekommen. Also ein Verhalten, das sich gegen den Willen Gottes richtet. Hass, Egoismus, Neid, Lieblosigkeit, Lüge, Streit und so weiter. Und wir sehen das ja direkt auf den ersten Seiten in der Bibel und dann zieht sich das auch noch durch die ganze Bibel hindurch und wir sehen es auch heute noch. Und wenn wir wissen, was auf Kreta los war, dann sehen wir auch dort diese Auswirkungen der Diagnose Sünde. Weil ihr Verhalten entsprach natürlich absolut nicht dem Willen Gottes. Und wie gesagt, bei uns heute sieht es leider nicht anders aus. Und auch solange die Erde besteht, wird sich daran nichts ändern. Kaputt gegangen ist die besondere, liebevolle Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und in der Bibel lesen wir ja an vielen, vielen Stellen, dass Gott und Sünde, dass das nicht zusammenpasst. Da ist ein Unterschied da. Das ist wie Tag und Nacht und Licht und Dunkelheit. Und weil Gott eben heilig ist, hasst er die Sünde. Und die Folge von Sünde ist der Tod. Und deswegen eben hier die Diagnose, die tödlich ist. Und die Diagnose, die jeder von uns hat. Aber wir lesen ja jetzt hier in diesem Text von Rettung, von Heilwerden. Und es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns Menschen. Es gibt Hoffnung für diese tödliche Diagnose. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Die Gnade Gottes ist also plötzlich sichtbar geworden. Oder wie in anderen Übersetzungen es heißt, zum Beispiel Luther, Schlacht und Elberfelder, sie schreiben, die Gnade ist erschienen, aufgegangen, wie die Sonne. Und erschienen bedeutet doch, dass vorher etwas nicht da war und plötzlich ist es da. Und wir sprechen ja zum Beispiel, das neue Album ist erschienen, das neue Buch ist erschienen, der neue Kinofilm ist erschienen. Das war alles davor nicht da, aber jetzt ist es da, jetzt ist es aufgekommen oder angebrochen. Und so ist die Gnade Gottes erschienen. Und das bedeutet hier, wenn etwas erscheint, es geht um Jesus. Die Gnade Gottes, die hier beschrieben wird, es ist Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Gnade hat einen Namen. und zwar Jesus. In Johannes 1, Vers 14 steht: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, dem Vater voller, und jetzt kommt's, Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit wird hier Jesus beschrieben. Titus 2, Vers 11 spricht nicht nur über die Tatsache, dass Gott gnädig ist und er uns durch Jesus und seinen Tod von der Sünde gerettet hat. Gnade, von der hier Paulus spricht, ist Jesus selbst. Jesus erscheinen auf dieser Welt. Und wie unglaublich ist es, wenn wir uns einmal überlegen, was bedeutet es eigentlich? Jesus, der ohne Sünde gekommen ist auf diese Welt, er lebt unter allen Menschen, die Sünder sind. Er, der rein ist, lebt unter Unreinen. Jesus, der Sünde hasst, er begibt sich in diese sündige Welt. Und am Ende nimmt er auch noch die ganze Sünde der Welt auf sich. Jesu Kommen in diese Welt und sein Leben ist Gnade. Jesus ist die Verkörperung von Gnade. Und wir können nur staunen an dieser Stelle und Gott dafür danken. Gnade, ein so großes und wunderbares und bedeutendes Wort, was in der Bibel auch so oft vorkommt, so eine große Rolle spielt und auch in unserem Leben. Gnade. Im Juni diesen Jahres war ich von meiner Arbeit aus unterwegs, und zwar mit meiner Seminargruppe. Und wir sind mit dem Zug gefahren, und weil nicht alle meine Freiwilligen ein Ticket haben, musste ich für 3 Personen noch ein Ticket kaufen, also im Vorfeld, bevor es losging. Das Problem war nur, an diesem Tag funktionierte der Automat irgendwie nicht richtig. Es wurde mir immer das falsche Ticket angegeben, obwohl ich das Richtige eigentlich angeklickt hatte. Und ich war schon ein bisschen genervt und ich wusste, ich muss jetzt schnell zu meiner Gruppe, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und nach langem Hin und Her habe ich dann tatsächlich es geschafft, das Ticket zu bekommen. Ein Gruppentagesticket im Dinggebiet. Zumindest dachte ich, dass es das richtige Ticket ist. Weil ja so ein bisschen Stress war, habe ich also dieses Ticket, was endlich rauskam, schnell geschnappt und bin zum Zug gerannt. Wie gesagt, ich dachte, dass ich das richtige Ticket hatte, aber bei der Rückfahrt kam dann ausgerechnet der Kontrolleur und hat uns darauf hingewiesen, dass ich natürlich nicht das richtige Ticket hatte. Ich habe ein Ticket gekauft, es war zwar ein Gruppenticket, aber nur für eine einfache Fahrt. Blöderweise war es die Hinfahrt und nicht die Rückfahrt, auf der wir gerade waren. Das heißt, jetzt saß ich mit 3 Personen, für die ich die Verantwortung hatte, und sie hatten alle kein Ticket. Das ist nicht besonders lustig, und ich wusste, mein Budget, das ich habe, wird wahrscheinlich sehr schnell doch ein bisschen niedriger werden wie geplant. Also nicht besonders lustig. Und natürlich wusste ich ja auch, wenn ich jetzt Bußgeld zahlen muss für diese 3 Personen, dass es gerechtfertigt ist. Also ich versuchte nochmal freundlich zu wirken und so weiter und habe dem Kontrolleur von meinem Vormittag erzählt und der Möglichkeit, dass es irgendwie Schwierigkeiten gab und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, ich sag's euch, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber dieser Kontrolleur sagte zu mir, das nächste Mal kaufst du dir halt ein gescheites Ticket, und ging weiter. Der Kontrolleur war einfach gnädig in diesem Moment. Weil eigentlich hätte ich doch diese Strafe zahlen müssen. Und es wäre gerechtfertigt gewesen. Aber ich musste nicht. Sondern ich habe an diesem Vormittag so ein unverdientes Geschenk bekommen. Einfach so. Und ich habe an diesem Tag praktisch erlebt, was es bedeutet, wenn jemand gnädig ist. Ein Geschenk. Unverdient erhalten. Und wenn wir uns die Definition einmal anschauen von Gnade, dann trifft dieses Praktische, was ich dort erlebt habe, auch die Definition. Weil es steht, Gunst eines sozial-, gesellschaftlichen oder ähnlichen höherrangigen gegenüber einem sozial-, gesellschaftlichen oder ähnliches auf niedrigeren Rang stehenden. Oder verzeihende Güte Gottes. Oder als Definition Milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe oder Strafnachlass. Das ist Gnade. Fand ich auch übrigens schön, dass in so einer, ich sag mal, weltlichen Definition auch der Glaube drin vorkam. Gnade. Und diese Geschichte von dem Kontrolleur und auch die Definition zeigt uns den Charakter von Gnade. Aber Gnade, und zwar Gottes Gnade, nicht die Gnade vom Kontrolleur, sondern Gottes Gnade geht noch viel tiefer. Und deswegen gehen wir weiter hier in dem Text und springen zu Vers 14. Da steht nämlich er, und die Rede ist immer noch von Jesus, er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das darauf drängt, Gutes zu tun. Gnade sagt nicht, dass alles nicht so schlimm ist und dass Gott ein Auge zudrückt. Und Gnade sagt auch nicht, dass es jetzt noch eine allerletzte Chance für dich gibt und du die bitte nicht in den Sand setzen solltest. Und Gnade bedeutet übrigens auch nicht, dass wir plötzlich so von Gott einen Masterplan erhalten, wie unser Leben ab sofort funktioniert. Gnade setzt Anklage und auch Urteil voraus. Und Anklage trifft jeden Menschen auf dieser Erde und das Urteil heißt eben eindeutig schuldig. Wir sind erstmal schuldig vor Gott. Und trotzdem, und wie wunderbar ist es, dass wir diese Worte jetzt lesen dürfen, er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen. Weil Gnade zeigt uns hier Jesus als derjenige, der unsere Schuld auf sich nahm, der uns davon befreit hat. Gnade zeigt uns Jesus als Lamm Gottes, der die Sünde dieser Welt trägt. Und Jesus, er hat diese Schuld von uns genommen. Aber er hat sie nicht einfach nur weggenommen, sondern er hat sie auf sich genommen. Die Schuld, die ich in meinem Leben hervorgebracht habe. Also er hat deine und er hat meine Strafe auf sich genommen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, steht in Jesaja 53, Vers 5. Meine Schuld, deine Schuld kostete Jesus das Leben. Und am Kreuz stirbt er dafür. Am Kreuz wird deutlich, dass Gottes Urteil schuldig nach Gerechtigkeit auch verlangt. Und Jesus, er nimmt eben dieses Urteil auf sich, um uns eben von dieser tödlichen Diagnose, von dem Tod zu befreien. Und er stellt diese Gerechtigkeit wieder her. Und dadurch wird eben diese liebevolle, besondere Beziehung wiederhergestellt, sodass wir Frieden mit Gott haben können, so wie Jesaja das schreibt. Ich möchte noch auf zwei Wörter in diesem Vers eingehen. Zum einen auf das Wort befreien. Die Menschen damals, wenn sie dieses Wort gehört haben, die hatten sofort eine Assoziation mit diesem Wort. Weil sie dachten an Schuld und sie dachten an Sklaverei. Das waren zwei große Themen damals. Hatte eine Person nämlich Schulden gemacht und konnte diese nicht zurückzahlen, dann kam dieser in Schuldhaft. Also in der Abhängigkeit von einem Gläubiger. Oder er bezahlte mit seinem eigenen Leben als Sklave. Und aus dieser Lage heraus konnte er gerettet werden, wenn eine andere Person für ihn eingesprungen ist. Meistens war das dann ein Verwandter oder ein Freund. Also er konnte freigekauft werden. Und auch wir Menschen leben in so einer Sklaverei und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir Sklaven der Sünde sind oder Sklaven der Sünde waren. In 1. Petrus 1, 18 und 19 steht, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Gnade zeigt uns hier einen Gott, der ein Lösegeld für dich gezahlt hat. Ein Lösegeld gezahlt hat, um dich eben aus dieser Sklaverei zu befreien. Und das zweite Wort in diesem Vers ist reinigen. Auch ein Bild, was uns deutlich macht, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Weil er hat uns Menschen, die wir von Sünde beschmutzt sind, dreckig und stinkend, gereinigt. Am Kreuz nimmt er diesen Schmutz von uns und er kleidet uns neu ein. Und er nimmt den Schmutz auf sich und gibt uns seine Kleidung. Springt für uns ein, macht uns sauber, macht uns rein. Am Kreuz wird deutlich, wie unendlich gnädig Gott ist. Am Kreuz wird sichtbar und deutlich, wie unbegreiflich Gottes Liebe zu uns Kindern ist. Er rettet seine Kinder, damit wir wieder Frieden mit Gott haben können. Gnade ist völlig unverdient, ein Geschenk. Gnade ist das, was wir Menschen verdient hätten. Gnade erwidert Treue auf Untreue. Gnade vergibt, obwohl wir Menschen gegen Gottes gute Abmachungen verstoßen haben. Gottes Gnade ist menschlich gesehen übrigens nicht logisch. Ist nicht logisch. Aber es wird logisch, wenn Beziehungen unendlich wichtig für Gott sind. Und Gott liebt diese Beziehung zu seinen Menschen. Zusammenfassend zwei Verse aus dem Epheserbrief. Und zwar Epheser 2, 8 und 9. Da steht: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht durch euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und bevor wir jetzt weitergehen in den nächsten Vers, habe ich noch ein paar Fragen für euch zur Reflexion. Weil das Thema heute ist sehr theorielastig. Und dann ist gut, wenn es auch praktische Punkte gibt, über die wir uns heute einfach auch Gedanken machen können. Die erste Frage ist, was löst eigentlich dieses Wissen über Gottes Gnade in dir aus? Was löst es gerade heute noch in dir aus? Bewegt es dein Herz noch? Macht es dich dankbar, fröhlich, glücklich? Und wie können wir eigentlich auf diese Gnade heute reagieren? Und jetzt gehen wir weiter im Text. Und kommen zu Vers 12. Und da steht, denn die Gnade Gottes, ich lese nochmal 11 vor, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Und jetzt 12, sie, also die Gnade Gottes, bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Ich lese auch noch die Elberfelder Übersetzung vor, da heißt: Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und wenn wir jetzt Vers 11 und Vers 12 vergleichen, das ist ganz interessant, dann können wir entdecken, dass Vers 11 in der Vergangenheit steht und Vers 12 aber in der Gegenwart. Also Gnade ist sichtbar geworden, Vers 11. Und diese Gnade bringt uns jetzt dazu, dass wir uns verändern, also Gegenwart. Und das bedeutet, dass Gnade nicht nur etwas ist, was wir uns einmal geschenkt bekommen oder was wir einmal geschenkt bekommen haben und was uns auch Rettung schenkt, sondern Gnade geht weiter im Hier und Jetzt. Gnade macht was mit uns. Und was macht Gnade mit uns? Gnade unterweist uns, sagt die Elberfelder. Sie erzieht uns, sagt Luther. Und die Schlachter sagt, sie nimmt uns in Zucht. Im Altgriechischen steht hier der Begriff für Erziehung von Kindern oder von Jugendlichen. Also es geht hier um Erziehung oder anders gesagt um Pädagogik, um die Pädagogik der Gnade Gottes. Also Gnade Gottes, sie rettet und heilt nicht nur, sondern sie erzieht uns auch. Sie erzieht uns Menschen zu einem anderen Leben. Die Gnade Gottes erzieht und verändert uns. Und Gnade bedeutet also nicht, dass wir nichts mehr tun müssen und uns zurücklehnen können und wir auch sagen können, Gott hat alles bereits gemacht. Nein, wenn wir Gnade richtig verstanden haben, dann werden wir ein Leben leben wollen, das Gott gefällt. Und Paulus, er macht es hier ja dann ganz praktisch. Er sagt, dass Gnade uns dazu erzieht, dass wir uns von Verhaltensweisen trennen und stattdessen neue Verhaltensweisen aufzeigen sollen. Die Neues Leben Bibel, die verwendet hier ein Wort, was mir richtig gut gefällt, weil da steht, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken kehren. Also den Rücken kehren, was bedeutet, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir uns bewegen, dass wir Dingen den Rücken kehren. Und das heißt, wir müssen uns bewegen, wir müssen was machen. Es ist nicht Stillstand, sondern wir müssen in Bewegung kommen und Dingen aktiv den Rücken kehren und uns anderen Dingen zuwenden. Den Rücken kehren bedeutet eben, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und den Rücken kehren heißt, beweg dich und fokussiere andere Dinge. Besonnen und gerecht sollen wir leben und voller Hingabe sollen wir leben. Schauen wir uns mal diese fünf Verhaltensweisen an, von denen hier die Rede ist. Also zuerst die zwei, von denen wir eben den Rücken kehren sollen. Das ist erstens Leben ohne Gott, so nennt es die Neues Leben Bibel, oder Gottesfürchtigkeit, so nennt es die Elberfelder. Und das andere ist sind die sündigen Leidenschaften. Wenn wir uns die Situation auf Kreta einmal anschauen oder uns nochmal in Erinnerung rufen, dann sehen wir ganz schnell, dass dieses Leben ohne Gott oder Gottes oder diese Gottlosigkeit, dass die da reingekommen ist. Diese Vermischung von dieser griechischen Götterkultur und eben dem Glauben an Christus. Da hat sich was vermischt. Und sündige Leidenschaften, das haben wir ja vorhin ja auch gehört, was da los war. Es ging um Macht, es ging um Geld, um Besitz, es ging um Habsucht, um Gewalt, Lügen und eben das Streben nach Genuss und dieser sexuellen Befriedigung. So die Situation auf Kreta. Heute bei uns, hier bei uns. Wenn wir ehrlich sind, sieht es doch heute hier in Langenau, in Deutschland, auf dieser Welt auch nicht anders aus als damals auf Kreta. Und deswegen ist es so gut, dass Paulus das auch uns heute zusagt. Paulus sagt, dass Gnade uns erzieht, dass wir uns eben abwenden sollen von diesen Dingen. Und Paulus bringt es in Römer 12, Vers 2 auch nochmal gut auf den Punkt, wo er sagt, passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an. Oder passt euch nicht dieser griechischen Kultur an. Sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wo passen wir uns, wo passt du dich gerade den Maßstäben dieser Welt an? Wo leben wir gerade ein Leben ohne Gott? Wo haben wir so sündige Leidenschaften? Lasst uns doch heute zusammen mit Gott diese Dinge identifizieren und mit ihm besprechen und ihm dafür bitten, dass er derjenige ist, der uns verändert. Und jetzt zu diesen drei Verhaltensweisen, die wir stattdessen annehmen sollen. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig sollen wir sein. Und in der Vorbereitung habe ich in verschiedenen Erklärungen geschaut, was meinen eigentlich diese drei Worte ganz genau. Und ich habe eins rausgenommen, was mir tatsächlich sehr gut auch gefallen hat. Bei besonnen da geht es um die Beziehung zu mir selbst. Bei gerecht geht es um die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und bei Hingabe an Gott oder gottesfürchtig, da geht es um die Beziehung zu Gott. Also besonnen ist, wenn wir besonnen sein sollen, dann bedeutet es, dass ich mit Ruhe und Klarheit auch mir selber begegne. Dass ich besonnen bleibe in schwierigen und stressigen Situationen. Da geht es um meine Emotionen auch, um meine Gedanken, die bewusst wahrzunehmen, sie zu kontrollieren und auch diesen impulsiven Reaktionen, die wir oft so haben, eben zu vermeiden. Gerecht? Wie gesagt, hier geht es um die Beziehung zu anderen Menschen. Wir sollen anderen Menschen so begegnen, wie auch wir behandelt werden möchten. Und natürlich wünschen wir uns, dass auch andere Menschen uns gerecht behandeln. Und bei gottesfürchtig, wie gesagt, da geht es um die Beziehung zu Gott. In Ehrfurcht vor dem Schöpfer zu leben, seinen Willen zu befolgen, ihm zu gehorchen und dann eben in dieser engen Beziehung mit ihm unterwegs zu sein. Leider stellen wir ja in unserem Leben immer und immer wieder aufs Neue fest, dass so eine Veränderung nicht einfach ist. Hin zu besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Und wir stellen fest, dass es so oft schwer ist und wir einfach scheitern, obwohl wir es uns doch so fest vorgenommen haben. Wir haben uns vorgenommen, nicht zu lügen, liebevoller zu sein, nicht neidisch zu sein, aber es klappt einfach nicht immer. Und dann ist doch die Frage, wie schaffen wir das eigentlich? Wie können wir das schaffen? Ich werde nicht so viel drüber sagen, weil das ist eine eigene Predigt. Aber es ist wichtig zu verstehen, nochmal, dass Gnade uns erzieht. Und Erziehung, das ist zum einen nicht immer leicht, aber Erziehung ist auch ein Prozess. Und das dürfen wir uns einfach auch immer wieder bewusst machen, dass wir in dieser Welt leben, die immer noch nicht perfekt ist und auch wir nicht perfekt sind und dass wir auch immer wieder versagen werden. Aber dort, wo wir versagen, da wartet Gott bereits mit seiner Gnade. Und das ist einer einfach dieser wichtigen und schönen Punkte, die wir da einfach uns bewusst machen dürfen. Und was auch wunderbar ist, wir müssen nicht alleine uns verändern, sondern Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte mit uns, an mir, an dir arbeiten. Alleine schaffen wir es auch nicht. Aber Christus in uns, Christus in dir hat die Kraft und die Macht auf Veränderung. Und ein Leben im und mit dem Heiligen Geist, das kann Veränderung bringen. Und dazu Galater 5. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Gerade sind wir ja in der Erntezeit von vielen Obstsorten. Und da verstehen wir auch, was es bedeutet, dass es dauert, bis so ein Baum Früchte hervorbringt und dass es ein Prozess ist. Und mit den Früchten des Heiligen Geistes und mit Veränderungen in unserem Leben ist es auch so. Und die Frage für uns heute Morgen ist, wo sind diese Früchte des Heiligen Geistes, die in deinem Leben vielleicht schon eine ganz große Rolle spielen, die man sieht? Aber was sind vielleicht auch die Früchte, die noch nicht so ausgeprägt sind? Wo wünschst du dir, welche Früchte einfach mehr sichtbar werden? Und da lade ich dich heute auch ein, geh doch heute nochmal diese einzelnen Früchte mit Gott durch und bitte ihn um Veränderung in diesen Bereichen. Auf Kreta gab es wahrscheinlich viele, viele Menschen, die die Gnade Gottes nicht ganz verstanden haben. Die eben gesagt haben, Gott ist mir gnädig, ist voll gut, er hat mir ja vergeben, jetzt kann ich ja weiter sündigen, weil ich weiß ja, er wird mir immer wieder vergeben. Und manchmal ist das so ein Gedanke, der uns auch beschleicht, den wir auch haben. Und dann wird so von der billigen Gnade gesprochen, so das Wort dafür, billige Gnade. Gott hat mir vergeben, ich kann ja jetzt tun und machen, was ich will. Billige Gnade. Aber was Gott angeht, ist Gnade nie billig. Weil er hat sich selbst ganz investiert in die Person von Jesus. Er hat sein Leben gegeben. Es hat sein Leben gekostet. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir Gnade richtig verstehen oder verstanden haben, dann wollen wir ein Leben leben, das Gott gefällt und auch ihn ehrt. Und zwar aus Dankbarkeit, nicht aus Pflicht. Und wenn wir Gnade richtig verstanden haben, dann können wir sie nicht mit einer billigen Gnade missbrauchen. Gnade wirkt. Gnade wirkt. Und Gnade verändert das Herz. Und weil eben Gnade da ist, kann ich mich verändern mit Gottes Hilfe. Weil eben Gnade uns verstehen lässt auch, dass Böses verkehrt bleibt, selbst wenn ich dafür nicht verurteilt werde. Als Reaktion auf Gottes Gnade und aus seiner Liebe zu ihm möchte ich mich verändern, möchte ich anders handeln, zum Beispiel meinen Mitmenschen gegenüber. Und eine wichtige Sache noch, wir können gnädig mit anderen Menschen sein, weil Gott gnädig war und es ist. Und genauso wichtig, wir können gnädig mit uns selbst sein, weil Gott es auch ist. Wir können gnädig mit uns selbst sein, weil Gott es auch ist. Und die Motivation für Veränderung, für das Handeln von uns Christus, von uns Christen, ist eben diese Gnade Gottes selbst. Und dann kommen wir zu Vers 13. Da steht, denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Und Luther formuliert es so, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus. In diesem Vers lesen wir übrigens zum zweiten Mal was von einer Erscheinung. In Vers 11 ist es Gottes Gnade, die durch Jesus in diese Welt kommt und eben erscheint. Und jetzt in Vers 13 wird von einer zweiten Erscheinung gesprochen. Und zwar, wenn Jesus ein zweites Mal kommt, hier auf diese Erde. Und Paulus macht deutlich, das wird ein wunderbares Ereignis. Und es wird auch anders sein als damals in Bethlehem, als nur wenige Menschen davon erfahren haben. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es großartig. Dann wird es in großer Herrlichkeit passieren. Und dann kann keiner mehr sagen, dass es Jesus nicht gäbe. Und das ist spannend, der Urtext, der spricht hier bei eben Erscheinung von Herrlichkeit des großen Gottes von einem Lichtglanz. Die Dunkelheit hat in diesem Moment ausgedient. Das Böse hat verloren. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild, was uns hier gezeigt wird. Das Licht erscheint und es wird sichtbar für alle. Und dazu passt es dann auch sehr gut, wenn hier von einer seligen Hoffnung gesprochen wird. Das ist eine Hoffnung, die eben nicht trügt. Und es ist eine Hoffnung, die wir heute hier schon haben dürfen. Und auch das ist ein Punkt, der uns motivieren darf oder motivieren soll, gerade dann, wenn wir es mal wieder nicht geschafft haben, so zu leben, wie Gott es sich wünscht, eben neu zu beginnen mit ihm. Jesus kommt ein zweites Mal und nimmt uns mit in diese Ewigkeit. Und dort werden wir unser altes Leben, unser sündiges Ich, was immer noch in uns ist, verlieren. Und Altes ist vergangen. Wir werden ohne Sünde leben. Gnade richtet also ihren Blick auch auf die Zukunft. Die Zukunft im Himmel. Und Gnade, sie weckt eine Sehnsucht in uns. Heute schon. Und zwar, dass wir eben eines Tages bei Gott leben werden und er mitten unter uns wohnen wird. Und auch dieses Wissen soll uns eben motivieren, dass wir ein Leben leben, wie es ihm gefällt. Zwei Fragen an dich. Wie kommt diese Hoffnung auf Gottes neue Welt in deinem Alltagsleben eigentlich zum Ausdruck? Und motiviert dich dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, auch das Leben hier und jetzt zu verändern? Ich möchte noch auf eine interessante Tatsache eingehen. Und zwar wird hier im Luthertext von Heiland auch gesprochen. Und es ist sehr spannend, weil dieses Wort Heiland, das meint übrigens Retter und Erhalter, das kommt im Titusbrief insgesamt 6-mal vor. Und das ist interessant deswegen, weil es gibt kein einziges Buch in der Bibel, wo es öfters drin vorkommt. Heiland, das ist was, was hier 3-mal für Gott benutzt wird und 3-mal für Jesus. Und für Paulus war es wichtig, in diesem Brief zu sagen, Jesus, der in diese Welt gekommen ist und Jesus, der einmal wiederkommen wird, er ist dieser Heiland, er ist dieser Befreier, der Heil macht. Hier und später, wenn er wiederkommt. Und zum Schluss, der letzte Vers, noch ganz kurz. Da steht, dies alles sollst du lehren, ermutige die Menschen, weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Und Paulus richtet sich hier in diesem letzten Vers nochmal ganz persönlich an Titus und er gibt ihm diesen Auftrag, dass er eben diese Botschaft den Menschen lehren soll und er soll sie ermutigen mit den Worten und wenn es eben aber auch nötig ist, sie zurechtweisen. Und in all diesen Verwirrungen, in dieser falschen Verkündigung damals, in dieser Vermischung von diesem Glauben und der griechischen Mythologie, da soll er eben diese wahre Botschaft hineinbringen. Und was hier auch drin steht, dass es egal ist, wie alt eben derjenige ist, der das den Menschen dann eben sagen soll. Und erinnern wir uns, Titus war recht jung. Und wahrscheinlich war das gar nicht so einfach für ihn, wie auch bei Timotheus. Die Leute haben nicht so gern auf ihn gehorcht, weil er ist ja noch so jung, unerfahren. Aber er ermutigt ihn hier. Niemand soll dich verachten. Weil es geht hier nicht um das Alter, sondern es geht hier um die Botschaft. Es geht hier um Gottes Wort. Es geht hier um das Heil. Und deswegen ermutigt ihn Paulus hier nochmal. Aber auch für uns sollte es eine Ermutigung sein. Eine Ermutigung dazu, dass wir uns selber auch gegenseitig Gottes Wort weitergeben, dass wir Gedanken teilen, die wir haben, dass wir uns gegenseitig Gottes Wort lehren, aber auch, dass wir uns ermutigen und vielleicht auch mal zurechtweisen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns im Gottesdienst treffen und auf Gottes Wort hören. Deswegen ist es gut, wenn wir in Hauskreisen uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir Zweierschaften haben, wenn wir in Gottes Wort lesen, stille Zeit machen, damit Gott und sein Wort wirken kann durch andere Menschen und durch dich selbst. Wir sind am Ende von dieser Predigt angekommen. 5 Verse, klingt erstmal nicht viel, aber ich habe es ja gesagt, voll mit guter und wertvoller Botschaft. Wahrscheinlich könnt ihr euch noch daran erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir kommen am Ende zurück zu den Überschriften. Die unterschiedlichen Überschriften, wie zum Beispiel Elberfelder, das Leben als Antwort auf Gottes Gnade. Und wir dürften jetzt hören in den letzten Minuten, dass Gnade Gottes ein großes Geschenk für uns ist. Dass wir es kostenlos empfangen dürften. Wir müssen es nicht erarbeiten oder uns das verdienen. Und weil wir Gnade empfangen haben und weil wir wieder dadurch mit Gott in Kontakt kommen können, wollen wir ein Leben leben, das wir verändern. Also unser Leben als Antwort auf Gottes Gnade. Oder Hoffnung für alle, die hat ja diese Überschrift gewählt, Gottesdienst im Alltag, finde ich spannend. Wenn wir einfach kurz, ganz kurz überlegen, Gottesdienst, das bedeutet, wir empfangen doch etwas. Zum Beispiel Gottes Wort oder seinen Segen. Aber Gottesdienst bedeutet auch dienen, steckt da schon im Wort drin. Wir sollen dienen, Gott singen, ihm anbeten, ihn loben, ihn danken. Das dient Gott. Und Gottesdienst im Alltag meint hier zum Thema Empfangen, auch wir haben Gottes Gnade empfangen. Und dienen bedeutet, Wir wollen jetzt als Reaktion ein Leben führen, was Gott dient, was ihm ehrt, wie er sich das vorstellt. Und Luther, er hat ja die Überschrift gewählt, die heilsame Gnade. Und da geht es darum, Gnade, die heilt, die Heilung bringt. Dieser Heiland, der am Kreuz stirbt für unseren Schmutz, er befreit uns aus der Sklaverei und schenkt Heil und schenkt Wiederherstellung. Und dann Schlachte hat ja die Überschrift gewählt, die Gnade Gottes in Jesus Christus und der Lebenswandel der Erlösten. Die Gnade Gottes, sie hat einen Namen, Jesus. Jesus, der eben am Kreuz stirbt. Gottes Gnade ist sichtbar geworden durch ihn. Er hat uns eben befreit von diesen Fängen der Sünde, aus der Sklaverei hat er uns befreit. Und nun dürfen wir als Erlöste hier auf dieser Welt leben. Erlöst. Und wir sind jetzt Erlöste, denen ein anderer Lebenswandel möglich ist. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du gnädig bist. Und ich danke dir für dieses wunderbare, kostenlose Geschenk, das du deinen Sohn auf diese Erde gebracht hast. Und das ist Gnade, dass Jesus zu uns gekommen ist in diese sündige Welt. Und dass er dann auch noch für unsere Sünden gestorben ist, all das Schlechte, all den Schmutz von uns weggenommen hast. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, den es um Beziehung geht und dass du alles dafür gemacht hast, damit wir wieder in Beziehung mit dir leben können. Und Jesus, wir wollen antworten auf diese Botschaft von heute, dass wir dich lieben und dass wir dich ehren und dass wir dich brauchen. Und wir wollen auch antworten, dass wir ein Leben leben wollen, was dir gefällt, als Reaktion. Und dazu soll uns deine Gnade motivieren. Dass Gnade nicht nur irgendwas ist, was wir einmal empfangen haben, sondern dass Gnade etwas ist, was auch heute noch ganz erlebbar in meinem Leben etwas verändert. Und Jesus, du kannst uns jetzt zeigen, was einfach für uns heute dran ist, was wir heute mitnehmen sollen von dieser Predigt. Und lass diese Botschaft ganz tief in unser Herz kommen, dass wir da auch heute und die nächsten Tage noch drüber nachdenken können. Jesus, ich danke dir, dass es dir um Beziehung geht. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, dass wir umgeben sind von deiner Liebe und von deiner Gegenwart. Und Jesus, das bete ich in deinem Namen. Amen. Wir singen.